live. Die großen Interviews. Aktuell, kritisch, unabhängig. Fellner live. Nur auf UE24TV.
Hallo und herzlich willkommen zu Fellner live. Heute mit dem EU-Abgeordneten der NEOS, nämlich mit Helmut Brandstätter. Der ist uns jetzt auch live aus Brüssel zugeschaltet. Schönen guten Tag, Herr Dr. Brandstätter.
Schönen guten Tag. Kleine Korrektur, wir sind in Straßburg. Wir haben diese Woche Plenarsitzung in Straßburg.
Dann Grüße in schöne Straßburg. Heute unter anderem war ja Svetlana Tschichanowskaja dort. Die war einst Kandidatin bei den Präsidentschaftswahlen in Belarus, gilt jetzt als eine der schärfsten Kritikerinnen ihres Landes, auch des dortigen Präsidenten. Sie haben mit ihr auch gesprochen. Wie beurteilt sie denn die aktuelle Lage, zumal Belarus ja irgendwie so geopolitisch zwischen Russland und der Ukraine steht? Welche Bedeutung kommt denn diesem Land auch zu in dem Konflikt?
Ja, wir hatten eine, muss ich sagen, sehr beeindruckende, auch sehr bewegende Mittagsstunde. Es war Svetlana Tichanowskaja. Ich habe vorige Woche hatten wir ja in Rom auch eine Konferenz über Belarus und ich bin der Berichterstatter des Parlaments für Belarus. Und heute hat sie und haben andere Frauen, auf die möchte ich auch noch kommen, hier im Parlament gesprochen, auch aus Anlass des International Women's Day. Und Frau Tichanowskaja hat sehr klar gemacht, dass Belarus in der derzeitigen Form, also als Diktatur, die sich völlig Putin untergeordnet hat, auch für uns, für Europa, eine Gefahr darstellt, weil Diktator Lukaschenka wehrt sich ja nicht mehr dagegen, wenn Putin sagt, er deponiert Waffen, auch Atomwaffen in Belarus, also näher bei uns. Der Diktator wehrt sich auch nicht dagegen, wenn Putin sagt, dass er Truppen stationiert, vielleicht auch belarussische Truppen einsetzen will. Und die Unterdrückung der Menschen in Belarus wird noch schlimmer. Es sind fast 2000 politische Gefangene. Und man muss sich das vorstellen, der Mann von Frau Tichanowskaja, der ja damals hätte kandidieren wollen, 2020, Sergej Tichanowski, er ist seit damals, also statt, er durfte nicht kandidieren, sondern wurde eingesperrt. Seit 2 Jahren hat sie nichts mehr von ihm gehört, überhaupt nichts. Und wir haben auch hier jetzt eine Aktion, dass wir für politische Gefangene in Belarus, dass wir ihnen Karten schreiben und schauen, ob die auch ankommen. Aber dann, und das war mindestens so beeindruckend, hat noch eine Frau, eine Krim-Tatarin gesprochen, davon, wie sie flüchten musste, eben schon 2014 von der Krim. Und eine Frau, die medizinische Betreuung für die Truppen in der Ukraine macht. Und was die erzählt haben, ist wirklich unfassbar. Also die Leni, heißt sie, die Krim-Tatarin hat gesagt, sie war auch in Cherson. Und da haben Leute, Frauen berichtet, dass sie ein halbes Jahr im Gefängnis waren und immer einen Plastiksack am Kopf tragen mussten. Und man ihnen jeden Tag gesagt hat, eine Ukraine gibt es ohnehin nicht mehr lange und ähnliche Geschichten. Und wissen Sie, dann sind die meisten Abgeordneten aufgestanden, haben applaudiert, haben sozusagen auch den Respekt bezeigt für diese Frauen, aber vor allem auch für die Opfer in der Ukraine. Und die Rechtsextremen hören nicht einmal zu, stehen nicht auf. Und man hat wirklich das Gefühl, man sitzt hier zum Teil mit Abgesandten, mit Putin-Leuten, quasi mit den Mitarbeitern des Putin im Europäischen Parlament, die nicht einmal zuhören können, nicht einmal Respekt erweisen können, wenn geschundene Frauen, Frauen, die überlebt haben, Frauen, die jetzt für andere kämpfen, hier im Europäischen Parlament sprechen. Ich bin nicht so leicht zu schockieren, heute war ich wirklich schockiert.
Frau Tichanowskaja hat ja heute auch im Parlament in Straßburg gesagt, für Frauen gab es zuletzt keine Blumen, sondern Gefängnisurteile. Das heißt, die Lage dort ist nach wie vor sehr dramatisch, oder?
Ja, ist dramatisch, weil ich meine, wir wissen ja nach den gefälschten Wahlen, die Wahl, Frau Tichanowskaja hat eindeutig diese Wahl gewonnen. Sie ist dann eben ins Ausland geflüchtet, damit man sie nicht verhaften kann mit ihren Kindern. Sie lebt ja jetzt im Baltikum und ist eine unglaublich starke Frau, die eben durch Europa reist, auch nach Amerika reist, um aufmerksam zu machen auf das Schicksal in Belarus, auf das Schicksal der Menschen in Belarus. Belarus leben ungefähr so viele Menschen wie in Österreich, rund 9 Millionen auf einer Fläche, die dreimal so groß ist. Das sind zum Teil auch moderne Industrie, Dienstleistungen, Dienstleistungen, IT. Ich möchte sagen, also Leute so gescheit wie wir dürfen aber nicht sagen, was sie wollen, dürfen nicht auf die Straße gehen, wann sie wollen, dürfen nicht ausreisen. Und auch dramatisch übrigens, geflüchtete Belarussen werden dann noch in Abwesenheit verurteilt und dann auch auf die Interpol-Liste gesetzt. Also Lukaschenko versucht ja dann auch, die dann noch aus dem Ausland zurückzubekommen. Er hat auch schon mal ein Flugzeug abgefangen, um einen Journalisten herauszubekommen. Das heißt, auch Terrorakte sind diesem Diktator nicht fremd, der natürlich sich voll Putin untergeordnet hat. Und das sind die Methoden, die wir natürlich von Russland in der Ukraine auch kennen. Und deswegen der Appell der Frauen, heute aller Frauen, die hier gesprochen haben, bitte vergesst euch nicht, vergesst uns nicht. Bitte vergesst nicht, dass wir auch Europa sind. Wir sind Europäerinnen. Wir haben eigentlich dasselbe Recht, in Frieden und Freiheit zu leben. Und wir brauchen euch und wir brauchen einander. Das ist der letzte Satz, den Frau Tichanowska gesagt hat. Wir brauchen euch, aber wir brauchen auch einander. Und das sehe ich auch so. Und wie gesagt, umso schockierender, dass es dann Leute gibt, und das sind natürlich auch die österreichischen FPÖ-Abgeordneten, die sich um sowas nicht kümmern, weil sie halt für Putin arbeiten offensichtlich. Also viel mehr Beweis braucht es jetzt nicht mehr, dass diese FPÖ, das sind nicht nur die Freunde Putins in Österreich, sondern das sind die Mitarbeiter Putins.
Sie sagen die Mitarbeiter Putins. Kommen wir noch zum heutigen Tag auch zurück. Ursula von der Leyen hat heute einmal mehr bekräftigt, es braucht höhere Verteidigungsausgaben und mehr Gelder auch innerhalb Europas für die Rüstung. Jetzt gibt es aber auch durchaus kritische Stimmen. Dan Smith beispielsweise, Chef des Friedensforschungsinstituts SIRI, sagt, es gibt keine Alternative zur Aufrüstung. Gleichzeitig könnte jede Maßnahme auch zu einer Gegenmaßnahme führen, und das rechtfertigt dann in gewisser Weise das gegenseitige Weiterrüsten und stärkt auch das Misstrauen ineinander, also vor allem Europas zu den USA. Ist hier zu befürchten, dass es schlussendlich zu einer ähnlichen Pattsituation kommen könnte wie im Kalten Krieg, wo er dieses Wettrüsten auch seinen Höhepunkt oder Tiefpunkt erlebt hat damals?
Naja, wir hatten im Kalten Krieg ja dann das Nachrüsten Europas. Das Nachrichten in Deutschland, ich war damals Korrespondent, habe das mitverfolgt, und das muss ich schon betonen. Was wir machen, ist Nachrüsten. Wir und gerade auch wir Österreicher wissen ja, wir haben sehr wenig Geld für Verteidigung ausgegeben. Das war die sogenannte Friedensdividende. Ähnliches gilt ja auch für Deutschland und andere Länder, weil wir Gorbatschow geglaubt haben. Der hat gesagt, wir leben im gemeinsamen Haus Europa, und da sperrt man vielleicht seine Tür ab, aber man nimmt sicher nicht ein paar Pistolen auch noch, um dann bei der Tür rauszuschießen. Das wollten wir nicht. Ja. Aber wenn wir wissen, dass wir vielleicht auch überfallen werden, dann müssen wir uns eben verteidigen können. Und das können wir bis jetzt nicht. Und deswegen ist die gemeinsame europäische Anstrengung so wichtig, weil wir damit auch Geld sparen. Wenn wir gemeinsam auch Rüstung ankaufen, dann wird es natürlich billiger. Wenn wir aufeinander abgestimmt sind, ist es auch besser. Und dieses Europa bedroht niemanden. Das hat auch der Herr Wilimski hat heute wieder gesagt. Ja, der Herr Macron, der will Atomwaffen in Europa verteilen. Das ist ja eine Lüge. Der Herr Macron will keine Atomwaffen verteilen. Er sagt, wenn wir angegriffen werden sollten, dann müssen wir uns verteidigen können. Wir wollen niemanden angreifen. Wir wollen Russland natürlich nicht angreifen, aber wir wollen, dass Russland in Ruhe lässt. Und ich schaue mir aber jeden Tag russische Sendungen an, wo Abgeordnete und andere Leute sagen, ja natürlich, wir werden London, Paris und andere Städte auch bombardieren. Also wenn wir uns jetzt nicht verteidigen würden, dann wären wir ja dumm. Nein, es wäre dumm. Das heißt, wir wären verantwortungslos. Wir müssen uns verteidigen, und dass das Geld kostet, ist leider ein Faktum, und da müssen wir auch ehrlich sein und das dazu sagen.
Verteidigung natürlich notwendig. Letztens war in einem ORF-Bericht allerdings zu hören, weil Sie das Beispiel Frankreich anbieten. In Frankreich gibt es aktuell 4 Atom-U-Boote, Russland hat 10, und ein Flugkörper, der hat die 6 Atomsprengköpfe. Das würde die 1200-fache Zerstörung beispielsweise von Hiroshima bedeuten. Das sind schon irgendwie mulmige Zahlen, oder, wenn man das hört?
Ja, natürlich, aber das ist alles schrecklich. Aber ich bin ja für Abrüstung. Ich wäre ja dafür, dass alle sagen, sie wollen keine Atomwaffen mehr haben. Und wie wir wissen, außer Frankreich und Großbritannien ist nicht mehr in der EU. Das heißt, es gibt ja nur ein EU-Land, das überhaupt Atomwaffen hat. Sonst hat es ja keines. Und kein EU-Land denkt daran, ein anderes Land anzugreifen. Aber wie gesagt, im russischen Fernsehen wird davon geredet, wie man auch auf europäische Länder losgehen will, auch mit Atomwaffen. Und es wäre eben verantwortungslos, wenn wir uns nicht verteidigen würden. Um nichts anderes geht es. Es geht um Verteidigen und es geht darum, diesem Kriegsverbrecher Putin klarzumachen, du hast zwar ein Stück der Ukraine erobert, aber du kannst sicher Europa nicht erobern, weil wir stark sein werden.
Soll die Verteidigung aus Ihrer Hinsicht aufgrund von Nachrüstung, wie Sie sagen, kommen oder sollte man hier auch verstärkt in die Armeen finanzieren? Polen hat ja heute bekannt gegeben, dass bis zu 100.000 Soldaten auf freiwillige Art und Weise in den nächsten Jahren ausgebildet werden sollen. Wäre das auch etwas, was Sie sich für Österreich wünschen würden?
Also wir wissen, dass bei unserem Bundesheer stark, wahrscheinlich zu stark gespart wurde. Wir wissen auch, dass im neuen Regierungsprogramm drinnen steht, dass bis zum Jahr 2032 der Anteil eben auf 2% des BIP anwachsen soll. Das heißt, wir werden stärker auch Waffen kaufen müssen. Und wie gesagt, wenn wir es gemeinsam mit anderen tun, dann ist es nicht so teuer. Und aus meinen Gesprächen, auch Verhandlungen in der ersten Runde der Regierungsverhandlungen, wo ich auch bei den Verteidigungsgesprächen dabei war, muss ich sagen, die Offiziere, die dort waren, waren sehr, sehr gut informiert, haben sehr gute Vorschläge gemacht. Sie haben auch sehr klar erklärt, dass Sky Shield, also diese Raketenabwehr, für Österreich ganz wesentlich ist, dass auch die neutrale Schweiz bei Sky Shield dabei ist und dass wir das machen müssen, damit wir eben nicht das einzige Land in Europa sind, das man angreifen kann. Wenn wir da die richtigen Dinge machen, dann müssen wir uns eben keine Sorgen machen. Und genau darum geht es mir. Für die Sicherheit der Menschen in Österreich sorgen. Das ist die Aufgabe der Regierung, damit sich die Menschen keine Sorgen machen müssen.
Ein wichtiges Thema, das auch immer wieder genannt wird, ist das Thema, wie sieht es aus, wie geht es weiter in den kommenden Monaten in Russland. Jetzt hat gestern in der ARD Sabine Adler, ihres Zeichens Russland-Expertin, gemeint, eine Kriegsgefahr für die EU und auch für die NATO, die ist schon gegeben. Wie sehen Sie als jemand, der natürlich viele Gespräche führt, gerade auf europäischer Ebene, die Situation, inwiefern könnte es denn tatsächlich wirklich zu einer weiteren Eskalation dieses Krieges kommen, auch auf andere Länder bezogen?
Also ich glaube, wenn man sich anschaut, welche wirtschaftlichen Probleme Putin hat, dann sollte er sich darum einmal kümmern, dass die Leute genug zum Essen haben. Das sollte eigentlich seine Hauptsorge sein, aber natürlich möchte er von den heimischen, auch ökonomischen Problemen ablenken, indem er sagt, Russland muss größer werden und muss mächtiger werden. Aber da bin ich eben der Überzeugung, wenn wir stark genug sind, wenn wir glaubhaft sagen, wir werden uns wehren, dann wird er auch nicht angreifen. Ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit. Und der zweite Gesichtspunkt ist natürlich, was werden die Vereinigten Staaten machen? Jetzt sehen wir, dass Donald Trump mit allem, was er wirtschaftlich bis jetzt gemacht hat, Schiefbruch erlitten hat. Also wenn ich mir anschaue, und auch sein Mitarbeiter, oder weiß nicht, wer da wessen Mitarbeiter ist, auch dieser Elon Musk, jedenfalls seit Dezember hat die Tesla-Aktie von Elon Musk um die Hälfte verloren. Wir wissen, dass das Verhängen von Zöllen den Vereinigten Staaten bis jetzt sehr geschadet hat, weil andere Länder auch etwas dagegen machen. Und da hoffe ich doch, dass Trump irgendwann es einsieht oder auch es dann doch Berater gibt, die ihm sagen, jetzt hör auf mit dem Unsinn. Es geht nur, wenn wir zusammenarbeiten, wenn wir kooperieren. Und dann wird er vielleicht auch sehen, dass guter Handel mit Europa für Europa gut ist, für die Vereinigten Staaten gut ist. Und wenn wir fair miteinander auskommen, dann zeigt das eben, dass der freie Westen stark ist. Und das ist das Einzige, was Putin beeindruckt.
Weil Sie Elon Musk auch angesprochen haben, als langjähriger Journalist, kennen Sie natürlich all das, was er twittert. Man hat mitunter das Gefühl, er ist etwas egomanisch und hyperaktiv unterwegs. Gestern hat er unter anderem getwittert, er möchte einen Kampf gegen Wladimir Putin auch durchsetzen. Wie sind denn solche Aussagen in Zeiten von Sensationsmeldungen zu beurteilen? Glauben Sie, wird Donald Trump hier irgendwann noch einmal die Reißleine ziehen?
Also ich gebe ja zu, ich bin auch noch auf X, wie es jetzt heißt, und ich twitter auch immer wieder, manche sagen mir zu oft. Also ich bemühe mich, es nicht so oft zu tun, habe auch einen sehr fordernden Beruf, aber habe nicht einige Unternehmen zu leiten und gleichzeitig noch den Präsidenten zu beraten wie Elon Musk. Also wann der das macht, das fragt man sich ja wirklich. Und abgesehen von so Blödheiten, dass er mit Putin kämpfen will, verbreitet er ja auch Lügen. Also gestern ist offensichtlich, gab es einen Hackerangriff, Angriff auf seine Plattform X und hat gesagt, das waren die Ukrainer, um einfach was gegen die Ukraine zu sagen. Und aber eine Organisation von Hackern hat sofort gesagt, nein, das stimmt überhaupt nicht. Das waren wir, die IP-Adressen gingen von anderen Ländern aus. Also das stimmt alles nicht. Jetzt kann man sich fragen, in welchem Zustand der ist. Und wie gesagt, der hatte hervorragende Unternehmen. Ja? Da ist ja was Geniales an ihm. SpaceX ist wunderbar und Tesla, was ich höre, soll ein gutes Auto sein, auch wenn es immer weniger Leute kaufen. Also man kann ihm nur sagen, kümmere dich um deine Unternehmen, die du übrigens, ja, lieber Herr Musk, mit Steuergeld aufgebaut hast. Das ist ja auch sehr originell. Im Moment sagt er, er möchte Steuern sparen und er streicht allen, unter den Armen streicht er überhaupt alles und im Ausland streicht er auch alles. Bei allen tollen Ideen, die er hatte, Respekt, muss man dazu sagen, dass er seine Unternehmen auch und sehr stark mit Steuergeld, mit öffentlichen Mitteln aufgebaut hat, die er jetzt anderen nicht gönnt. Und es dauert zwar manchmal ein bisschen, aber diese Widersprüche muss man eben aufklären und dann werden es immer Leute auch begreifen. Und wie gesagt, wenn die Wirtschaft in Amerika so weitergeht, dann bleibt dann Trump eh nichts anderes über, als vernünftiger zu werden. Und das ist gut für Amerika und das ist dann natürlich auch gut für Europa.
Die Vereinigten Staaten, also Vertreter der USA und auch ranghohe Vertreter der Ukraine, haben heute einander ja in Saudi-Arabien getroffen. Da gab es Gespräche über Beratungen zu einer Teilwaffenruhe in der Ukraine. Und der ukrainische Präsidialamtschef Yermak sagt, diese Gespräche seien sehr kooperativ oder beziehungsweise sehr konstruktiv verlaufen. Ist das ein erstes positives Signal oder wäre es noch zu verfrüht, hier positive Meldungen abzugeben nach dieser Aussage?
Ich hoffe und wie gesagt, nach allem, was ich heute auch wieder gehört habe von diesen Frauen aus der Ukraine und wir waren jetzt, sind auch zusammengesessen noch und sie haben uns noch einige Details und zwar schreckliche Details erzählt, die sie erleben mussten und von denen sie wissen, von den vielen entführten Kindern, von den vielen verschnümmelten Kindern. Das ist ja alles ganz schrecklich. Natürlich wollen die Menschen in der Ukraine nichts als Frieden, aber sie wollen genauso die Sicherheit, weil wir dürfen nie vergessen, es gibt dieses Budapester Memorandum aus 1994, wo Länder wie die USA, Russland, Kanada und Kasachstan garantiert haben, sichere Grenzen der Ukraine. Und Putin hat sich eben nicht daran gehalten, sondern schon 2014 überfallen. Deswegen ist klar, dass die Ukraine Angst hat. Gut, wenn wir jetzt einen Waffenstillstand machen, wenn wir sagen, alles ist gut, aber keine Sicherheitsgarantien bekommen, dann greift Putin in einem Jahr natürlich wieder an. Und das, glaube ich, wird überhaupt die Hauptfrage, wie kannst du diese Sicherheitsgarantien machen? Sind das ausländische Truppen? Welche Möglichkeiten gibt es? Und da fürchte ich, dass die Verhandlungen noch länger dauern werden, weil die Menschen in der Ukraine sind wirklich gebrannte Kinder, ist das Mindeste. Nein, sie sind bombardierte Kinder, bombardiert von jemandem, der vorher versprochen hat, sich nie irgendwas zu Schulden kommen zu lassen und sie nicht anzugreifen. Das Gegenteil von dem, was in den Verträgen steht, hat Putin dann gemacht. Und deswegen haben die Menschen in der Ukraine Angst, dass er es wieder macht. Und deswegen muss man ihnen eben Sicherheitsgarantien liefern.
Die Kinder natürlich auch die Hauptleidtragenden. Ihre Parteivorsitzende in Österreich, Beate Meindl-Reisinger, die wird ja am Freitag in die Ukraine reisen, unter anderem auch in ein Kinderspital. Es gibt aber auch ein Treffen mit ihrem ukrainischen Amtskollegen Außenminister Sibika. Was erwarten sich denn die Neos, was erwartet sich auch ihre Parteichefin von diesem wichtigen Besuch in der Ukraine?
Ich finde es ein ganz hervorragendes Zeichen, als wir, ich war ja der Obmann der parlamentarischen Freundschaftsgruppe und die Beate Meindl-Reisinger, muss ich wirklich deutlich betonen, nur zwei Wochen nach Putins großem Angriff damals im Februar 2022 ist sie mit einigen unserer Mitarbeiterinnen nach Uschgorod in der Ukraine gefahren und hat dort schon Hilfsmittel hingebracht. Und als ich dann bald darauf eben als parlamentarische Freundschaftsgruppe, als wir nach Kiew gefahren sind, hat sie gesagt, sie möchte mitkommen, ist dann mitgefahren. Das heißt, sie kennt die Situation in der Ukraine. Sie hat auch immer Kontakt gehabt, auch mit dem Botschafter in Wien. Und sie weiß, und das sagen mir ja auch die Kolleginnen und Kollegen in Kiew, sie weiß, dass es so wichtig ist, dorthin zu fahren, dass die Menschen in der Ukraine wissen, dass sie nicht vergessen sind, dass es weiter Hilfslieferungen gibt. Auch da muss man sagen, die Stadt Wien, viele Gemeinden haben medizinische Hilfe geschickt. Ich erwähne immer gerne die Apotheker ohne Grenzen, die unzählige Transporte mit Hilfsmitteln, mit Medikamenten gemacht haben. Viele Unternehmen sind dort und wenn das jetzt unsere Repräsentantin, also die Außenministerin, durch ihren Besuch auch noch klar macht, dann ist das sehr, sehr wichtig für die Ukraine. Aber ich glaube, es ist auch wichtig für Österreich, dass jede und jeder sieht, dass wir das ernst nehmen und dass die Regierung auf jeden Fall hinter den Menschen in der Ukraine steht.
Aus Ihrer Sicht wird sich etwas ändern zu Ihrem Amtsvorgänger Schallenberg, der auch immer klar auf Seite der Ukraine war. Wird hier alles gleich bleiben oder glauben Sie, wird es hier auch leichte Änderungen geben?
Nein, ich glaube, das natürlich war auch die letzte Regierung, auch wir haben ja auch mit dem Kollegen Stöckmüller von den Grünen, mit der Ivanz Cicic habe ich auch immer gute Kontakte, war ja auch mit ihnen gemeinsam, auch in der Ukraine. Also ich glaube, dass das auch ein wesentlicher Punkt ist, dass da die Parteien zusammenstehen und dass nach außen auch klar ist, dass wir natürlich für Frieden sind, aber dass wir auch für Sicherheit sind und das sehr deutlich machen in Österreich, im Nationalrat, jetzt, wenn die Außenministerin nach Kiew fährt und hier natürlich auch im Europäischen Parlament. Und ich muss es noch einmal betonen, eben gegenüberstellen, dass es hier Leute gibt, die inzwischen ganz unverschämt für Putin, also für einen Kriegsverbrecher arbeiten, die keinen Genierer haben, auch Unwahrheiten zu verbreiten, als würden wir da groß aufrüsten wollen im Sinne der Rüstungsindustrie. Ich habe null Interesse an der Rüstungsindustrie, aber ich habe Interesse daran und das ist unsere Aufgabe, dafür sind wir gewählt, für die Sicherheit der Menschen in Österreich und in Europa zu sorgen. Und gegen einen Kriegsverbrecher geht das eben nur dadurch, dass man sich verteidigen kann, schrecklich aber wahr.
Herr Dr. Brandstätter, vielen Dank für dieses Interview und liebe Grüße nicht nach Brüssel, Dankeschön. Sondern natürlich nach Straßburg. Vielen Dank.
Dankeschön, alles gut.
Soweit Helmut Brandstätter in unserem Interview bei Fellner Live und bei uns geht es gleich weiter nach einer kurzen Werbepause. Bleiben Sie dran.